こんにちは。ラジオトラベルへようこそ。今日は美しい日本を旅します。
Das war Japanisch, würde die Sendung mit der Maus jetzt sagen. Und dann muss natürlich gleich die deutsche Übersetzung kommen. Hallo, herzlich willkommen zu den Radioreisen. Heute reisen wir ins wunderschöne Japan. Ein absolutes Traumland ist das für Reisende. Die Landschaft ist wunderschön, die Kultur faszinierend, das Essen sowieso das Beste und überhaupt. Die Tatsache, dass sich in Japan ausnahmslos alle bemühen, ihren Job so gut wie nur irgend möglich zu machen, das ist beeindruckend und macht das Leben für Besucher sehr einfach. Wir lernen heute ein paar japanische Wörter. Gambatte ist eins davon und es meint, gib dein Bestes. Es ist allgegenwärtig in Japan. Jahrzehntelang war es leider sehr, sehr teuer, nach Japan zu reisen. Aber der Yen schwächelt und auf einmal klettert Japan steil nach oben in der Beliebtheit als Reiseziel. Und dafür haben wir auch noch einen Tipp heute, eine BR-Reise nach Japan Anfang November. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Den Auftakt macht jetzt ein Film, der kürzlich im Kino lief und den viele Menschen sehr schön fanden. Perfect Days von Wim Wenders. Es geht um Hirayama, einen älteren, alleinstehenden Mann, der mit vollkommener Hingabe und Perfektion Toiletten in Tokio putzt und sich an allerkleinsten Dingen erfreut, zum Beispiel dem Schattenspiel der Laubblätter. Dafür gibt's übrigens ein eigenes Wort in Japan, Komorebi. Die Musik im Film kommt von lauter Kassetten aus den 60ern und 70ern, die dem Helden viel bedeuten. Hier ist Aoi Sakana von Sachiko Kanenobu aus dem Jahr 1972. Aoi heißt blau und Sakana Fisch.
Thank you.
Zu den vorteilhaftesten Dingen in Japan gehört das Zugsystem. Die wichtigste Strecke läuft entlang der bananenförmigen Hauptinsel Honshu, parallel zur Küste. Das bedeutet, dass die superschnellen Shinkansen-Züge einfach immer hin und her pendeln, mit mehr oder weniger Stopps unterwegs, ohne Abzweigungen. Zu diesem einfachen System kommt dann noch die japanische Perfektion. Und so fahren die schnellen und auch die langsamen Züge nicht auf die Minute, sondern auf die Sekunde pünktlich. Damit das klappt, müssen alle mitspielen. Wer also von Tokio aus mit dem Shinkansen in winzigen 35 Minuten nach Shizuoka rast, muss unbedingt aufpassen. Der Zug stoppt eine Minute lang. Wer da nicht am Ausgang fix und fertig bereitsteht, rast weiter bis Osaka. Wir steigen jetzt aus in Shizuoka auf halber Strecke zwischen Tokio und Kyoto. Stefan Wimmer hat in der alten Hafenstadt eine Essenskultur erkundet, die nichts mit Sushi zu tun hat und nichts mit Gourmet-Restaurants. Es geht um die Kneipe nebenan, Izakaya genannt. Auch dort wird in Japan mit Hingabe gekocht.
Behäbig liegt sie am Pazifik, unweit des Vulkans Fuji. Die Stadt Shizuoka auf der alten Handelsroute von Tokio nach Kyoto. Das trotzige Schloss Sumpu und die vielen religiösen Schreine zeugen davon, dass Shizuoka schon im Mittelalter ein wichtiger Knotenpunkt rund um Tokio war. Berühmt ist die Stadt für ihre Fischflotte, den Teeanbau und den Gemüsehandel. Der Rettich Wasabi wurde hier durch Züchtung erfunden. Und doch macht Shizuoka auch noch mit etwas anderem von sich reden, mit seinen kulinarischen Raffinessen, allen voran einer Spezialitätengattung, die in Deutschland nahezu unbekannt ist und sich Chinmi nennt.
Chinmi, okay, I have to explain. Chin means unusual, mizashi, and mi means taste. So, but you could say it's a specialty, rare taste maybe, but that's it.
Chinmi bedeutet ungewöhnlicher Geschmack, sonderbarer Geschmack. Also das, was für einen Reisenden von außerhalb höchst erstaunlich schmeckt. Japan besitzt 47 Präfekturen und jede Präfektur hat mehrere Dutzend Chinmi. Das, wovon die Gourmets sagen, das musst du probieren, wenn du dort bist. Die Japaner sind sehr stolz auf ihre Chinmi.
So spricht ein Kenner der Materie. Der Franzose Robert Gilles Martineau, ehemaliger Air Force-Pilot, Lebenskünstler und Gourmet-Blogger. Vor 42 Jahren kam er als Judoka-Kämpfer das erste Mal nach Japan, verliebte sich in eine Japanerin und heiratete hier. In Shizuoka kennt er jedes Restaurant und jede Bar. Zum Erkunden der japanischen Küche und speziell der Chinmi empfiehlt er den Besuch von Izakayas, zu Deutsch Kneipen.
The word Izakaya means the place where there is sake.
Izakaya bedeutet der Ort, an dem es Sake zu trinken gibt. Japan ohne Izakayas ist nicht Japan. Auswärtsessen ist für Japaner enorm wichtig, denn nur dadurch können sie ihren beengten Wohnverhältnissen und dem Druck ihres harten Jobs entfliehen. So sind die Izakayas der einzige Platz, wo sich Menschen verschiedener gesellschaftlicher Schichten mischen, ohne auf strenge Regeln Rücksicht nehmen zu müssen. Es gilt das Motto: Dir schmeckt dein Drink, mir schmeckt mein Drink, also lass uns plaudern. In Izakayas ist es erlaubt, die soziale Position zu vergessen. Und abseits der gesellschaftlichen Zwänge kann man hier einfach gute Sachen essen.
Diese Izakayas, Kraftzentren der kulinarischen Genüsse, sind jedoch gar nicht so leicht zu finden. Oft liegen sie in Hinterhöfen, Shoppingcentern, versteckten Ladenpassagen, Bahngebäuden. Und man braucht als Uneingeweihter einen speziell präparierten Stadtplan, um sie ausfindig zu machen. Und so stehen wir vor der Izakaya Oigawa, einem unscheinbaren Häuschen in einem Kleingartenareal hinterm Bahnhofsgebiet von Shizuoka, allein und lediglich mit einer übersetzten Speisekarte von Robert ausgestattet. Nichts außer einem Lampion deutet am Eingang des Oigawa darauf hin, dass es sich um eine Izakaya handelt. Keiner der Angestellten spricht Fremdsprachen. Es gibt keine Speisekarten in nicht-japanischer Schrift, und auch keine oft kolportierten Speiseattrappen aus Plastik, die Hilfestellung geben. Der Wirt und Koch, ein junger Mann namens Hiroki Nosaki, kommuniziert mit uns mit Hilfe eines Smartphone-Übersetzungsprogramms. Hirokis Izakaya misst mit 30 Quadratmetern kaum mehr als ein Wohnzimmer und ist sehr gemütlich. Ein Tresen für 5 Gäste und eine Sitznische mit 2 Tischen, die nur ohne Straßenschuhe betreten werden darf. An der Tempura-Fritteuse hantierend erklärt Hiroki die Philosophie seines Probierlokals. Man könnte es vielleicht auch eine japanische Tapas-Bar nennen.
Konzept, hi.
Unser Konzept? Wir versuchen, bei möglichst niedrigen Preisen das allerhöchste an kulinarischen Genüssen zu zaubern. Gemeinsam mit den besten Sakes von Shizuoka. Und immer orientiert am täglichen Angebot von Gemüse und Fisch. Hier das Tempura-Frittieren beispielsweise. Das sieht einfach aus, ist aber kompliziert. Die Panade muss kunstvoll mit eiskaltem Wasser und wenig Mehl angemacht werden, damit sie leicht und kross schmeckt. Wir frittieren ja alles Mögliche, von Chinakohl bis zu Fischrogen. Und für jede Speise muss die Öltemperatur anders reguliert sein. Und unsere nicht frittierten Gerichte sind noch aufwendiger. Die Schweinszunge beispielsweise ruht 3 Tage in einer Marinade aus Ingwer, Sake, Knoblauch und Miso-Soße.
Man sitzt und trinkt eiskaltes Bier im Oigawa. Niemand hat Eile. Und so tischt Hiroki seine ersten Vorspeisen auf. Gebratene Schweinszunge. Eine Variation von Tempura-Gemüse. Sowie gebackene Sardinen mit Pflaumenkompott. Dazu Kartoffelsalat, auf gut japanisch Potato Salada. Bis hierher alles Gerichte, die einem auch als Mitteleuropäer noch geläufig sind. Doch nun beschwören wir Hiroki, nicht so sehr Rücksicht auf uns Touristen zu nehmen. Wir wollen schließlich Chin-Mi probieren. Zunächst wartet er mit einer seiner Spezialitäten auf. Eine Portion Ikanoshiokara, ein Klassiker der japanischen Chin-Mi-Küche. Ein erster Paukenschlag. Ikanoshiokara, das ist kleingeschnittener Tintenfisch, der monatelang zusammen mit Tintenfischinnereien in einer Salzlauge fermentiert wurde.
Ikanoshiokara ist ein sehr beliebtes Rezept. Ich gebe vor der Fermentation allerdings noch Honig dazu und Sake, um den Geschmack runterzumachen. Mein Ikanoshiokara ist süßer als das von anderen Wirten. Es verträgt sich sehr gut mit einem Glas Sake. Und viele Gäste kommen extra wegen des Tintenfischs hierher.
Womit sie recht haben. Denn das, was Hiroki da kredenzt, ist ein Gaumenschmaus. Es schmeckt weder nach Eingeweiden noch nach fermentiertem Fisch, sondern unvergleichlich raffiniert und pikant und sehr, sehr salzig, wie oft bei Chin-Mi. Da bekommt man natürlich Durst. Und ein Blick herum zeigt, die meisten Gäste trinken viel. Sie haben hohe Humpen mit Bier vor sich stehen oder einen Longdrink namens Highball, der aus Zitronenmineralwasser mit Reisschnaps besteht oder gekühlten Sake. Sake ist das teuerste Getränk in Hirokis Etablissement. 6 Euro kostet das 1,5 Zentiliter Glas, denn Hiroki verkauft nur Spitzensakes, die mit den Sakes in deutschen Asiamärkten nichts gemein haben. Dabei war der Sake in Shizuoka nicht immer so gut, wie Robert Martineau erklärt.
When people wanted to drink sake, they were drinking the sake at the soba shop, and it was always served hot then. For a simple reason,
früher wurde der Sake in Japan immer heiß serviert, damit man seine extrem schlechte Qualität nicht schmeckte. Und der Sake aus Shizuoka war vielleicht der schlechteste von ganz Japan. Er war Müll. Doch dann hat die Präfektur einen Spezialisten beauftragt, um eine neue Hefe zu entwickeln. Diese Hefe ist mittlerweile berühmt und verschiedene junge Braumeister haben begonnen, sich mit der Braukunst zu beschäftigen und eigene Sakes zu kreieren. Und so hat Shizuoka inzwischen einige der besten Sake-Marken Japans. Es gibt in der Stadt 28 Sake-Brauereien und oft kommen die Konnoisseure aus Tokio hierher, um Flaschen zu kaufen.
Zum fantastischen Tropfen eines Hatsukame-Sakes tischt Hiroki also weiter auf. Die Stimmung ist, wie in Japan üblich, trinkselig, aber sehr zivil. Nicht minder interessant als der Kosmos der Izakayas ist ein Gang durch die Supermärkte und Fischhallen von Shizuoka. Auch hier sind wieder viel Chin-Mi zu finden. Robert führt seine Besucher quirlig durch die Einkaufsstände. So behende, dass selbst das schnelle Japan fußlahm wirkt. Riesige Fischleiber liegen auf Eis, preislich bei etwa einem Viertel von dem, was man in Deutschland zahlt. Und Robert erklärt das Angebot.
This is a typical fish from Shizuoka. It's called Kinmedai. It's not cheap, okay?
Das hier ist ein typischer Fisch aus Shizuokas Gewässern. Kimira. Glänzender Schleimkopf. 20 Euro fürs Kilo. Ein absoluter Top-Geschmack. Hier, das sind Schneekrabben. Das hier sind kleine Sardinen. Und hier haben wir ganze Tintenfische, Miesmuscheln und auch Austern.
Beeindruckend auch das Sushi-Angebot. In jedem Supermarkt ruhen hunderte von fangfrischen Sushi-Plastiksets in Kühlbehältern. Das Nigiri-Einzelstück kostet 50 Cent. Was nicht innerhalb von 5 Stunden verkauft ist, wird weggeworfen. So die frische Politik der Japaner. Robert rät zu einer kleinen Zwischenmahlzeit. Thunfisch-Tartar, Jakobsmuscheln, Fleckbrasse, Sakura-Shrimps. So ausgefallen die Fische auch klingen. Für Japaner sind sie so gewöhnlich wie Leberkäse und Aufschnitt hierzulande. Doch Chinmi, das Außergewöhnliche, gibt es auch in jedem Supermarkt. Fischrogensäcke in Chili, gepökelte Fischeingeweide und in der Knabberabteilung locken geröstete Aalknochen als Snack. Die Japaner haben als ehemals vegetarisches Volk die pragmatische Philosophie, dass immer das ganze Tier aufgegessen werden sollte, from nose to tail. Und diese Philosophie macht sie sehr sympathisch. Doch was ist eigentlich Roberts eigenes Lieblings-Chinmi?
My favorite, Ankimo, definitely. Ankimo is the monkfish liver.
Mein Lieblings-Chinmi, das ist Ankimo, die Leber des Seeteufels. Es hat eine ähnliche Konsistenz wie Foie Gras. Du musst es probieren, es ist fantastisch.
And you must try, it's good. It is good.
Und über seine Beziehung zu diesem Land, in dem er nun seit 42 Jahren lebt und das er nicht mehr verlassen möchte, sagt er:
First of all, the safety. There's no safer country than Japan.
Ich liebe Japan aus mehreren Gründen. Zunächst einmal wegen der Sicherheit. Es gibt kein sichereres Land als Japan. Dann wegen der Hygiene und dem Dienstleistungsniveau, das es nirgendwo anders gibt. Die Japaner verwöhnen einen gern. Das ist Teil ihrer Kultur. Sie machen gerne andere glücklich. Es heißt immer, Japaner sind kühl. Aber das stimmt nicht. Sie sind auf den ersten Blick vielleicht etwas reserviert, aber wenn jemand Hilfe braucht, kommen sofort 10, die dir helfen möchten.
Dabei ist Japan trotzdem keine Insel der Seligen. Die starren Sozialstrukturen und die hohen Erwartungen an den Einzelnen bringen am laufenden Band Gegenreaktionen hervor. Beispielsweise psychisch isolierte, sogenannte Hikomori, Menschen, die nicht mehr aus der Wohnung gehen und den Kontakt zur Umwelt weitestmöglich kappen. Viele Einwohner Japans sind so einsam, dass es nicht einmal jemand bemerkt, wenn sie sterben. Doch meist reicht es den Japanern bereits, in die nächste Izakaya zu gehen, um der Einsamkeit Herr zu werden.
In diesem Sinne Prost oder Kampai, das merken wir uns für unsere japanische Vokabelliste. Die nächste Musik ist eine bayerisch-japanische Koproduktion. Die Hochzeitskapelle aus München macht anspruchsvolle Musik mit klassischen Blasmusikinstrumenten, Tuba und Trompete zum Beispiel. Sie hat sich zusammengetan mit der japanischen Sängerin Yuko Ikema. Hier ist das, wie ich finde, fantastische Ergebnis. Yuko Ikema und die Hochzeitskapelle mit Time Tonight, auf Japanisch natürlich. Thank you. Radioreisen auf Bayern 2. Das war die Hochzeitskapelle zusammen mit Yuko Ikema. Letztes Jahr haben sie zusammen beim Alien Disco Festival in München gespielt. Ich war dabei und es war eines der beeindruckendsten Konzerte aller Zeiten für mich. Japan wird oft ein bisschen falsch eingeschätzt, was die geografische Lage angeht. Tokio liegt auf der Höhe von Athen, der Süden der Südinsel Kyushu auf der Höhe von Kairo. Von dort aus geht es noch weiter, 500 Kilometer Richtung Südwesten, da sind die Okinawa-Inseln. Dort sieht es schwer nach Karibik aus. 363 Inseln, weiße Sandstrände, umwerfende Unterwasserwelt, Ananas und Zuckerrohr werden hier angebaut. Okinawa hat eine lange Geschichte. Die Sprache ist eng verwandt mit dem Japanischen, aber kulturell spielt auch das nahe Taiwan eine große Rolle. Aus dieser Kombination ist auf Okinawa die weltbekannte Kampfkunst Karate entstanden. Isa Hoffinger wollte das schon immer mal ausprobieren. Okinawa war der perfekte Ort für einen Karatekurs.
Dein Körper arbeitet, aber dein Geist ist genauso wichtig. Wenn du dich nicht konzentrierst, wirst du die Schritte nie korrekt ausführen.
Das ist Shinjo Kibito, mein Karatemeister, mein Sensei. Er ist 1,75 Meter groß, sehr schlank und bewegt sich so schnell auf mich zu, wie ein Berglöwe im Ansprung auf ein grasendes Reh. Shinjos durchtrainierter Körper ist eine Waffe. Von seinen angespannten Bauchmuskeln prallen Faustschläge ab wie Gummibälle. Nicht nur seine Schienbeine können Gegner ausbremsen, auch seine Daumen, Fingerkuppen und seine großen Zehen. Shinshu und ich stehen im Activity Center des Hotels Hoshinoya in Yomitan. Die 50 Quadratmeter große Sporthalle liegt in einer Gartenanlage mit blühendem Hibiskus. Der Parkettboden ist frisch geölt und glänzt. Von den bodentiefen Fenstern aus sieht man auf den Pazifik und auf einen 3 Kilometer langen Naturstrand. Ich bin eine neugierige und anfangs ziemlich überforderte Schülerin. Die erste Hürde ist eine Sprachbarriere. Die Übersetzungssoftware des Smartphones dient als Krücke.
Is for self-defense and for training your mind.
Im Karate gibt es verschiedene Stile. Früher haben wir diese Kampfkunst Ti genannt, das bedeutet Hand oder Faust. Unser Okinawa-Karate dient nur zur Selbstverteidigung. Wir greifen niemanden zuerst an.
Shinshu unterrichtet einen Stil, der Uechi-Ryu-Karate heißt. Der 1877 geborene Uechi Kanbun erfindet ihn. Er studiert in China die Kampfart Pangainun und unterrichtet auch, bis einer seiner Schüler aus Notwehr einen Mann tötet. Die Chinesen machen Uechi dafür verantwortlich. Er muss China verlassen und kehrt nach Okinawa zurück. Die räumliche Nähe zu Taiwan hat die Entwicklung von Karate beeinflusst, erzählt mir Shinshu. Im 14. Jahrhundert betreiben Städte wie Naha und Shuri, heute in der japanischen Präfektur Okinawa, Handel mit dem südostasiatischen Raum. Die chinesische Regierung schickt damals 36 Familien in diese Städte. Sie führen Kempo ein, einen Faustkampf. Diese Techniken vermischen sich mit einheimischen Kampfstilen. Karate ist also eine Mischung aus chinesischen, taiwanischen und japanischen Kampfstilen. Die Meister halten sie in einem Buch namens Wu Bei Shi fest. Diese Bibel des Karate verstecken sie über Jahrhunderte hinweg in der Bugai Cave, einer Höhle an einem Strand in Naha. Im Wu Bei Shi steht auch, was Shinshu mir erklärt. Bei Karate kommt es auf die mentale Stärke an. Gute Karateka, wie alle Praktizierenden heißen, sind ausgeglichen. Das verstehe ich zwar, es enttäuscht mich aber auch. Ich bin mit wilden Träumen nach Okinawa gekommen, die in meinem Kopf umherspuken, seit ich Kill Bill des Regisseurs Quentin Tarantino gesehen habe.
Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time!
In diesem Film geht es um Rache. Eine Frau namens Kido ist Profikillerin. Von Bill schwanger steigt sie aus dem Job aus und heiratet einen anderen Mann. Aus Eifersucht will Bill sie töten lassen. Nach Jahren im Koma wacht Kido auf und tötet ihre Peiniger. Ich bin niemand, der Gewalt gutheißt. Ich bin sehr sanft, hochsensibel. Mit dem Kopf in den Wolken und einer Haut so dünn wie Pergamentpapier. Als ich Kill Bill Jahre nach der Filmpremiere, Ende 2009, zum ersten Mal sehe, habe ich bereits eine lange Leidenszeit hinter mir. Die Mutter meines Partners macht mir das Leben schwer, seine Freunde mögen mich nicht, im Job intrigiert eine Kollegin. Bestimmt einmal im Jahr werde ich von Wildfremden beschimpft. In meinem Karatekurs will ich lernen, Grenzen zu setzen.
Ich wurde im Kindergarten und in der Grundschule immer gemobbt. Und meine Eltern haben sich dann relativ früh entschieden, dass der Sohn irgendwas machen muss. Und haben mich dann, als ich 5 war, ins Judo gesteckt. Und damit haben sich meine Probleme auch ganz schnell gelöst.
Sven Schäfer ist Shinshu Kiwitos Trainingspartner. Über das Judo kommt er zum Karate. In Okinawa verliebt er sich in eine Frau. Er heiratet sie und bleibt in Yomitan.
Ich hatte mir eigentlich schon immer gedacht, dass ich irgendwann mal nach Japan reisen möchte. Ich hatte in der Uni auch japanische Kurse belegt gehabt. Und die haben mir dann letzten Endes leider nicht viel geholfen, als ich dann hier angekommen bin.
Heute spricht der Sportwissenschaftler Sven Schäfer fließend Japanisch. Seine Geschichte berührt mich. Mich ärgert, dass zwar viele heutzutage von Bodyshaming sprechen, Hate Speech in den sozialen Medien aber immer noch zu selten bestraft wird. Politiker streiten lieber darüber, ob wir zu woke sind, statt strengere Gesetze zu erlassen. Ich übe weiter mit Shinju. Kann ich mit Karate jemanden töten? Frage ich meinen Sensei nach einer Verbeugung.
Das kommt ganz auf deine Absicht an. Unser Geist entscheidet, wie wir Karate anwenden und wer wir sein möchten.
Eine japanische Weisheit sieht Positives im Leid. Der Schmerz bringt den Mann auf Gedanken. Der Gedanke macht den Mann weise. Die Weisheit macht das Leben erträglich, heißt es. Sind meine negativen Erfahrungen am Ende nützlich? Zum Kern des Okinawa-Karate gehört das Do. Es steckt in vielen Namen von Sportarten, Aikido, Judo oder Taekwondo. Der Begriff Do stammt aus dem japanischen Zen-Buddhismus. Do kann viele Bedeutungen haben, beispielsweise Weg, Pfad, Grundsatz oder Methode. Das Ziel jedes Schülers ist nicht gut zu kämpfen, sondern im Einklang mit seinen Überzeugungen zu leben. Warum das wichtig ist, weiß Senpo Shimabukuro. Ich treffe den alten Meister in seiner Karateschule in Chatan.
My father's teacher said one word.
Der Lehrer meines Vaters hat gesagt, wenn du anfangen musst, Karate anzuwenden, war dein Training umsonst.
Senpo Shimabukuro spricht gut Englisch. Er hat lange in den Vereinigten Staaten gelehrt. In Okinawa wird der Sensei hoch verehrt, auch wenn er mit seinen 81 Jahren kaum noch Schüler trainiert. In seiner Schule unterrichtet mittlerweile einer seiner Söhne. Dass Karate aus Okinawa kommt, macht Senpo stolz.
Manche behaupten, Karate stamme aus China, aber das stimmt nicht.
Senpo lernt die Kampfkunst von seinem Vater. Der hat einen berühmten Meister, Shotoku Kyan. Im Zweiten Weltkrieg verschenkt Kyan seine Essensrationen an Schwächere. Der schmächtige Mann stirbt darum 1945 an Mangelernährung. Auch Fürsorge ist Teil des Karatedo. Ich stehe wieder selbst auf dem Parkett und spanne die Bauchmuskeln an. Dann bewege ich mich langsam durch den Raum, in bestimmten Schrittfolgen, die Katas heißen. Shinju schubst mich, ich wanke, er lacht. Die Stabilität sei am Anfang bei jedem schlecht, tröstet er mich. Als nächstes soll ich Shinju angreifen. Ich boxe ihn sanft, aber ich empfinde nicht genug Wut, um kräftig zuzuschlagen. Shinju scheint das zu freuen.
Wenn jemand mit einer Pistole vor dir steht, dann hilft dir eine Karate-Technik überhaupt nicht. Deswegen ist das Ziel von Karate, sich zu einem so guten Menschen zu entwickeln, dass niemand auf die Idee kommen würde, dich erschießen zu wollen.
Ich beschließe, es in meinem Leben mit gewaltfreiem Widerstand zu versuchen. Auch nach diesem Karate-Kurs werde ich oft scheitern. Böse Worte und der Hass werden mich weiter treffen wie Schläge. Das Bedürfnis, mich reflexartig zu wehren, wird bleiben. Aber mein Do, mein eigener Weg, wird nicht sein, zurückzuschlagen, sondern sinnlose Kämpfe zu meiden. Ausweichen ist nicht aufgeben.
Kampfkunst lernen, um sie nicht anzuwenden, das ist das Ziel von Karate, erfunden ganz im Süden von Japan. Musikalisch katapultieren wir uns jetzt ans andere Ende, ganz in den Norden. Die Okidab Ainu Band feiert das Erbe der Ainu, des indigenen Volkes ganz im Norden von Japan. Matnarera heißt der Song und Bandgründer Oki spielt das Ainu-Instrument Tonkori. Als er anfing, sich damit zu beschäftigen, war dieses Saiteninstrument vor allem in Museumsvitrinen zu besichtigen. Er hat es wieder zum Leben erweckt.
Mata Vera.
Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Japan ist unser Ziel heute in den Radioreisen und Japan ist auch das Ziel einer BR-Reise Anfang November. Exklusiv für unsere Hörerinnen und Hörer geht es vom 4. bis zum 15. November nach Japan. Eine ideale Reisezeit, denn dann sind die Ahornblätter knallrot, es ist nicht so heiß wie im Sommer und nicht so voll wie zur Kirschblüte. Bei dieser Reise geht's zuerst in die pulsierende Megametropole Tokio, dann weiter an den Fuß des Fuji nach Hakone, also aus der Großstadt raus und in die Natur mit See und Bergen und großartiger Herbstlaubfärbung. Per Shinkansen geht die Reise dann weiter quer durch Japan nach Hiroshima, denn diese Stadt darf nicht fehlen bei einem Japan-Besuch. Das Memorial Museum dort ist tief berührend und beeindruckend. Möglicherweise der Höhepunkt dieser Reise ist dann Kyoto, die alte Hauptstadt, deren Schönheit und Tiefe man leider nur ankratzen kann. Von 17 Weltkulturerbestätten muss man dann halt einfach ein paar auswählen und vielleicht eines Tages wiederkommen. Begleitet wird diese Reise übrigens von meinem Kollegen Georg Bayerle, erfahrener Reiseleiter und treuen Hörerinnen und Hörern der Radioreisen bekannt als langjähriger Autor. Wen das jetzt reizt, einmal nach Japan reisen und alles rundum organisiert zu haben, auf BR Reisen gibt's alle Informationen, eine Broschüre zum Runterladen und anmelden kann man sich da auch gleich. 4. bis 15. November, Japan im Herbst mit BR Reisen und mit Georg Bayerle. Wir bleiben bei unserer Radioreise heute nochmal in Tokio. Wobei, das spielt eigentlich keine Rolle, denn bei Ralf Schmidberger geht es gleich um Menschen, um die Begegnung mit einer japanischen Familie. Es gibt eine Plattform namens Nagomi Visit, die bietet Besuche zu Hause an bei japanischen Gastgebern. Kein Sightseeing, sondern Alltag. Und das kann ja durchaus das Allerspannendste sein. Ein bisschen nervös war Ralf Schmidberger vor seinem Treffen mit völlig Unbekannten schon, denn auch er hat gehört, dass die Japaner ja immer so zurückhaltend sind. Es kommt anders.
Konnichiwa, I am Ralf.
Yōkoso, irasshaimase.
Yōkoso, Nihon e. I am Yasuko.
Ich heiße Taketoshi.
Yasuko und Taketoshi, meine Gastgeber heute Abend, erwarten mich mit einem Schild, auf dem mein Name steht. In Japan ist es unhöflich, zu spät zu kommen, also habe ich extra eine Viertelstunde Puffer eingebaut, aber die beiden sind trotzdem schon vor mir da. Vom Bahnhof sind es rund 10 Minuten zu Fuß in das Haus von Yasuko und Taketoshi. Auf dem Weg zeigen sie mir, wo sie einkaufen, wo sie zur Arbeit gehen. Sie sind neugierig, wie mein erster Eindruck von Japan ist, plaudern über ihre eigenen Auslandsreisen. Ich fühle mich gleich willkommen. Die beiden knapp 50-Jährigen sind gar nicht so reserviert, wie ich mir Japaner vorgestellt habe. Von Anfang an sind Yasuko und Taketoshi herzlich, wir lachen. Ich fühle mich gleich willkommen und freue mich auf den gemeinsamen Abend. Dann erreichen wir ihr Haus, für deutsche Verhältnisse eher klein. Und beim Betreten die erste japanische Regel. Erstmal die Schuhe ausziehen.
Die Schuhe bitte ausziehen.
Taking off the shoes is essential.
Und würdest du deine Hände waschen?
Yes.
Und auch eher ungewöhnlich für mich. Yasuko bittet mich gleich, die Hände zu waschen. Reinlichkeit wird sehr groß geschrieben in Japan. Von dem kleinen Eingang geht es in den ersten Stock, wo Küche, Wohn- und Esszimmer sind. Dort lerne ich die Kinder kennen. Honoka, die 18-jährige Tochter, und Koki, der 15-jährige Sohn, der sich gleich nach der Begrüßung wieder irgendwelchen Spielen auf seinem Smartphone hingibt, so wie auch 15-jährige Jungs in Deutschland. Mutter Jasko bietet mir dann einen Becher grünen Tee. Und dann geht es schon mit dem Kochen los. Japaner essen so zwischen 18 und 19 Uhr, erklärt mir Taketoshi, der sich schon aufs Abendessen freut. Es gibt Sushi. Jasko kocht den Reis. Als der bissfest ist, schüttet sie ihn in eine Holzschüssel. Jetzt kommen einige Zutaten dazu. Also Essig. Dann Zucker. Und dann etwas, was aussieht wie gehobelter Rettich. Nein, nein, sagt Jasko. Das sind kleine getrocknete Fische. Dann drückt sie mir plötzlich einen ziemlich großen Papierfächer in die Hand.
For cool down.
Das ist dann Männersache an diesem Abend. Ihr Mann, Taketoshi, mischt den Reis mit einem Holzlöffel und ich fächle gleichzeitig, damit der Reis schnell abkühlt und nicht nachgart und weich wird. Den Kontakt zu Jasko und Taketoshi hat die Organisation Nagomi Visit hergestellt. Nagomi Visit bringt seit über 10 Jahren Ausländer mit Japanern zusammen. Die Idee der Gründer? Abseits der Touristenströme Einheimische kennenlernen. Man kocht zusammen, isst zusammen und kann natürlich all die Fragen stellen, die einem in dem fremden Land in den Sinn kommen. Rund 200 Gastgeber aus ganz Japan, die Englisch sprechen, machen bei Nagomi Visit mit. Von den umgerechnet rund 35 Euro, die der Gast an Nagomi Visit zahlt, bekommen die Gastgeber nur einen kleinen Betrag, der gerade die Mehrausgaben fürs Essen deckt, erzählt Jasko.
It was very fun. I want to meet foreign people.
Es macht einfach Spaß, Ausländer zu treffen. Ich liebe es selbst zu verreisen. Und darum laden wir ausländische Gäste ein. Wir können übers Essen reden, über die Kultur in den Ländern, wo die Leute herkommen. Und ich möchte den Gästen hier in Japan das Essen und die Kultur näher bringen.
Apropos Essen, wir sind ja mittendrin in der Zubereitung. Noch immer bringen Taketoshi und ich den Reis zum Abkühlen. Und das Ehepaar erklärt mir, dem Japan-Neuling, den Unterschied zwischen Nigiri-Sushi und Bara-Sushi. Und erstmal, wie es richtig ausgesprochen wird.
If sushi is connected, su change to zu. Nigiri-Sushi. Bara-Sushi.
Die bei uns in Deutschland bekannte Art, also das kleine Reishäppchen mit rohem Fisch drauf, das ist Nigiri-Sushi, was in Japan eher zu besonderen Anlässen gegessen wird. Was wir heute Abend machen, heißt Bara-Sushi und ist im Ausland weniger bekannt und gehört bei den Japanern eher auf den täglichen Speiseplan. Der Reis kann mit unterschiedlichsten Zutaten angereichert werden. Heute Abend sind es Karotten, Frühlingszwiebel, Tofu, Nori-Algen, Pilze. Der Reis kommt nicht in Häppchen auf den Tisch, sondern wird in einer Schüssel serviert und jeder schöpft mit dem Löffel so viel er will. Die Köchin probiert und ist zufrieden. Es gibt außerdem Miso-Suppe, gegrillte Fischstücke, Spieße mit Hühnchen. Weil der ausländische Gast da ist, ist das Essen schon etwas opulenter als sonst, freuen sich die Kinder Honoka und Koki. Und dann wird gegessen. Meine Gastgeber loben mich, dass ich mich mit den Stäbchen gar nicht mal so dumm anstelle, geben mir aber ein paar Ratschläge, die streng zu beachten sind beim Essen.
Most important rule is don't pick same thing with two pair of chopsticks.
Die allerwichtigste Regel ist, nutze niemals zwei Paar Essstäbchen, um nach etwas zu greifen. Also gib nie zum Beispiel ein Sushi deinem Nebensitzer mit den Stäbchen und der andere nimmt das Sushi mit seinen Stäbchen. Etwas mit zwei Paar Stäbchen nehmen darf man bei uns in Japan nur bei einer Beerdigungszeremonie. Wenn hier eine Leiche verbrannt wird, bleiben die Knochen übrig. Und diese Knochen werden eben bei der Zeremonie von zwei Familienmitgliedern mit jeweils zwei Stäbchen in die Urne getan. Nur und nur da darf man in Japan etwas mit zwei Paar Stäbchen nehmen.
You can use two pair of chopsticks to the one thing.
Mit den Stäbchen kann man als Tourist noch einen weiteren großen Fehler machen, nämlich die Stäbchen senkrecht in die Reisschale stecken.
Yeah, yeah, it's bad manner.
This is also manner for dead men.
Wenn Stäbchen senkrecht im Reis stecken, bedeutet das, der Reis ist für die Verstorbenen, die Vorfahren, also für die Toten.
Our families, anyway, for dead men's manner.
Zwar sind die Japaner gegenüber Ausländern sehr nachsichtig, erzählen mir die beiden, aber mit so einem Verhalten würde man doch großes Erstaunen, wenn nicht gar Entsetzen hervorrufen. Nicht ganz so schlimm, aber doch ungewöhnlich ist es in Japan, etwas einfach so auf der Straße zu essen.
It is bad manner in Japan. So I always say my kids.
Essen im Stehen ist schlechtes Benehmen in Japan. Ich sage meinen Kindern immer, wenn ihr esst, setzt euch hin. Aber warum das schlechtes Benehmen ist? Weißt du es, Taketoshi?
Do you know Taketoshi?
I guess eating is...
Ich denke, beim Essen geht es auch um Ehrfurcht. Schwein, Fisch, Hühnchen oder Rind, das hat alles vorher gelebt. Deshalb sollten wir sehr bedächtig essen. Aber das ist wohl altmodisches Denken.
But this is really, really old traditional thought.
Tochter Honoka gibt zumindest zu, dass sie durchaus auch mal auf der Straße im Stehen etwas isst. Allerdings ist es auch etwas schwierig, unterwegs einfach so mal was zu essen. Der Grund? Es gibt auf den Straßen in Tokio und anderen japanischen Städten so gut wie keine Mülleimer, was einen schon überrascht, wenn man aus Deutschland kommt, wo praktisch alle paar Meter ein Mülleimer steht. Japan hat die Konsequenz aus einem Anschlag Mitte der 1990er Jahre gezogen, als eine Sekte Beutel mit Giftgas in der U-Bahn in Tokio platzierte und es Tote und Tausende Verletzte gab. Danach wurden die Mülleimer in der Öffentlichkeit abgebaut. Aber wohin mit dem Kaffeebecher und dem Taschentuch, fragt man sich als Tourist oft. Mitnehmen, sagt Honoka. Sie nimmt ihren Abfall sogar von der Schule mit nach Hause.
My school trash box is very small. So I bring the trash and I throw away in trash box of my house.
Also wird der Müll mit heimgenommen, auch wenn der Heimweg eine Stunde dauert. Jetzt möchte ich von meiner Gastfamilie noch etwas Spezielles wissen, was mir in Japan aufgefallen ist. Auf der Straße, in der U-Bahn oder wo auch immer, Japaner schauen ihnen unbekannten Menschen nicht in die Augen. Mir war gar nicht bewusst, dass wir in Deutschland so viel mit den Augen kommunizieren, etwa mit einem freundlichen Blick andeuten, dass es okay ist, wenn der Fremde sich neben einen setzt, oder mit einem Blick klären, wie man aneinander vorbeigeht. Die sonst überaus höflichen Japaner schauen aber sofort auf den Boden, wenn sich der Blick zufällig trifft. Aber warum? Taketoshi erklärt es so.
For several years ago, normal people cannot see the emperor directly.
Bis vor wenigen Jahrzehnten war es uns Japanern nicht erlaubt, das Gesicht des Kaisers zu sehen. Der Kaiser saß hinter einem Vorhang. Und so hat es sich entwickelt, dass es grundsätzlich unhöflich ist, jemanden anzuschauen. Deshalb versuchen wir Japaner, es zu vermeiden, jemandem ins Gesicht zu sehen.
Avoid staring someone's face.
Langsam leeren sich die Teller. Es wird auch schon spät. Immerhin habe ich noch rund eine Stunde Heimfahrt mit dem Zug vor mir. Aber jetzt habe ich so viel über Japan und die Gepflogenheiten hier gelernt und Taketoshi hat mir auch erzählt, dass er schon einmal in seinem Beruf als Ingenieur in Deutschland war. Deshalb meine Frage, was für eine komische Eigenheit ist dir denn bei uns Deutschen aufgefallen? Da lobt er erstmal die Freundlichkeit hier, das deutsche Essen und Bier und überlegt dann länger.
I have one thing.
Eine Sache fällt mir ein.
Cashing style of supermarket or stores
im Supermarkt an der Kasse. Da habe ich meine Artikel auf das Kassenband gelegt und es hat mich gleich ein Deutscher angesprochen. Hey, bis hierhin ist es mein Zeug.
Hey, here is my things, the Rhine. So, this style is.
Ich müsse da einen Balken dazwischen legen, so einen Warentrenner. Das kennen wir in Japan nicht. Das habe ich in Deutschland zum ersten Mal gesehen. Das hat mich wirklich erstaunt.
Surprised me.
Tja, so hat jedes Volk seine Eigenheiten. Und das ist ja das Spannende am Reisen. Und jetzt, nach diesem Abend mit der Familie von Yasuko und Taketoshi, weiß ich einiges mehr über Japan und die Gepflogenheiten hier. Und wir haben fest ausgemacht, sollten sie nach Deutschland kommen, gibt es ein Abendessen bei mir. Mit deutschen Spezialitäten.
Eine tolle Erfahrung hat Ralf Schmidberger gemacht mit Nagomi Visits. Und das kann man sehr einfach im Netz buchen. Nagomi bedeutet übrigens so viel wie sich zu Hause fühlen, aber auch sich anfreunden, so wird's auf der Seite erklärt. Also ein wirklich perfektes Wort für Besuche zu Hause, um sich anzufreunden. Das ist übrigens eine typische Sache im Japanischen, dass ein Wort, ein Schriftzeichen gleich mehrere Sachen meint. Die chinesischen Schriftzeichen wurden ja erst nach Japan importiert und dann mit der vollkommen andersartigen japanischen Sprache so verwurstet, dass die Sache irgendwie funktioniert. Aber es gibt sehr viele Mehrdeutigkeiten. Die Kanji-Schriftzeichen werden manchmal nach der ursprünglichen chinesischen Bedeutung verwendet. Manchmal hängt die Aussprache noch am originalen chinesischen Import, manchmal ist sie komplett anders, also japanisch. Obendrein können zu einem Schriftzeichen ganz verschiedene Aussprachen gehören, die dann wieder ganz unterschiedliche Dinge bedeuten. Ach, es ist kompliziert, aber es ist auch sehr spannend. Ganz zum Schluss der Sendung noch zwei Worte, die vielleicht die allerwichtigsten sind in Japan. Vielen Dank, ein höfliches vielen Dank. Das heißt Arigato gozaimasu und es wird eigentlich rund um die Uhr gesagt in Japan. Quasi Japan in zwei Worte gegossen. In diesem Sinne also Arigato gozaimasu, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterhören im Radioreisen Podcast. Zu finden sind wir in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack. Sayonara.